Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Spiel wird über Tore entschieden. Das ist jetzt auch relativ platt, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber es ist halt Fakt. Und da haben wir halt gerade zwei, die in der Lage sind, Tore zu machen. Beide haben das in der Vergangenheit schon gezeigt. In dieser Saison, glaube ich, zeigen sie es in der Form, in der sie es wahrscheinlich noch nicht mal gezeigt haben. Und das ist großartig für uns. Und trotzdem, das gehört halt auch zur Wahrheit, müssen die Tore auch in irgendeiner Form vorgelegt werden, eingeleitet werden. Und da möchte ich heute mal Maxi Mittelstädt hervorheben, der, denke ich, allgemein ein Riesenspiel macht, das erste Tor einleitet, den Assist vor dem Assist spielt und das zweite dann durch eine richtig schöne Flanke direkt vorlegt.
Nach dem 2:1 Auswärtssieg des VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt gibt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auch so ein bisschen die Richtung vor für diese Folge 268, in der wir natürlich auf das Spiel zurückblicken werden, auf die beiden anstehenden Spiele des VfB gegen Bremen und Dortmund vorausschauen. Aber wir sprechen auch über den Mann, den Sebastian Hoeneß gerade namentlich erwähnt hat, nämlich Maximilian Mittelstädt, der vielleicht so ein bisschen sinnbildlich für die Erfolgsserie, für den sehr, sehr guten Saisonstart des VfB Stuttgart steht. Genug Themen, würde ich sagen, die wir abzuarbeiten haben. Das mache ich zum Glück nicht allein. Hallo Philipp.
Hallo Christian. Herzliche Grüße gehen raus an euch da draußen. Und ja, lass loslegen. Wir haben einiges auf der Platte heute. Wir haben einiges zu tun. Das 2:1 am Samstagabend in Frankfurt war ein Spiel, das so ein bisschen anders war, wie viele andere, die der VfB in dieser Saison bisher gespielt hat.
Es war in vielerlei Hinsicht anders. Also auch wenn ich beispielsweise an den Folgentitel denke, den wir letzte Woche unserer Folge verpasst haben, da hieß es Hurra Fußball in Hessens Hexenkessel? Fragezeichen. Und ich bin froh, dass wir ein Fragezeichen hinten dran gestellt haben. Nicht zwingend wegen Hurra Fußball, aber wegen Hexenkessel, weil der war es am Samstag nicht aus Gründen.
Aus Gründen? Ich dachte jetzt eigentlich, du willst mir noch unter die Nase reiben, dass du richtig getippt hast, aber das hast du aus Höflichkeit.
Das aber Gentleman-like, dass du es machst an der Stelle, ja.
Nee, wir lagen beide richtig. Wir hatten ja beide quasi mit unseren Tipps schon klar gemacht oder deutlich gemacht, dass wir ein nicht so torreiches Spektakel erwarten, wie viele es getan haben. So kam es dann auch, dass das Ganze, sag ich mal, unter Begleitumständen ablief, die als unglücklich zu betiteln sind. Das war nicht zu erwarten, hat aber das Spiel maßgeblich beeinflusst. Zum ersten Mal, also Felix Brüch, herzliche Grüße und vor allem gute Besserung an dieser Stelle.
Gute Besserung, ja.
Der Schiedsrichter, der den Rekord einstellen konnte am Wochenende mit 344 Partien, die er geleitet hat, eigentlich nicht ganz, weil er hätte es ja zu Ende leiten müssen. Er musste zur Pause raus. Auch da von mir Props, er ist eine harte Sau, weil wenn du eben 20 Minuten lang weiter durchziehst mit gerissenem Kreuzband, ja, mit ein bisschen Tape dran, Respekt dafür. Patrick Schwengers übrigens hat ihn super ersetzt. Schiedsrichter wurde von beiden Seiten gelobt. Obwohl er eine Tendenz eher so ein bisschen pro Gastmannschaft hatte, fand ich in der zweiten Halbzeit, der Debütant. Aber das hat das Spiel natürlich irgendwo ein bisschen beeinflusst. Brich, der Schiedsrichter, der auch von diesen 344, die mit Abstand meisten mit VfB-Beteiligung geleitet hat übrigens. Mhm. Und dann, und da kann Herr Brich natürlich nichts dafür, gab es auch eben den Punkt, dass über weite Teile der ersten Halbzeit eine große Masse an Menschen im Frankfurter Unterrang gefehlt hat, diese Tribüne. Die wurde ausgebaut, war jetzt zum ersten Mal wieder für neu zugänglich, mit neuem Zuschauer Maß sozusagen, 58.000 Rekord, aber eben einige hundert, wenn nicht sogar vielleicht eine vierstellige Zahl, war draußen, weil es dort Vorfälle gab, wieder einmal mit Polizeibeteiligung, wie in den letzten Wochen schon so öfters festzustellen. Und wie das alles genau abgelaufen ist, das wollen und können wir an dieser Stelle gar nicht ausbreiten, weil wir uns darauf verlassen müssten, was eben andere sagen und behaupten. Es gibt einen Verlauf, den könnt ihr alle nachlesen, der mittlerweile verbrieft ist. Auf den stützt sich auch Eintracht Frankfurt in ihrer offiziellen Mitteilung. Es soll wohl so gewesen sein, dass sich in einer Ticketkontrolle ein Konflikt entzündet hat, der dann vollkommen ausgeartet ist. Fakt ist, und das haben die Spieler der Frankfurter nachher gesagt, unter anderem Kevin Trapp, aber auch der Trainer Dino Topmöller, dieser Lack of Support, also quasi die nicht vorhandene Unterstützung, die ja normalerweise aus der Nordwestkurve kommt in Frankfurt, die hat die Eintracht, vor allem in der zweiten Halbzeit, schon dahingehend gehemmt, dass ihnen diese Unterstützung, diese Beflügelung vielleicht, die von Fans normal ausgeht, vor allem von Frankfurter Fans, man kennt das ja, dass da eigentlich immer gute Stimmung ist, die hat ihnen gefehlt und das ist ein bisschen schade, weil es auch ein Stück weit die Leistung des VfB schmälert. Und das sollte es eigentlich nicht, ja, weil der VfB hat zu Recht dieses Spiel gewonnen, hat es zu Recht in dieser Deutlichkeit, Souveränität, Seriosität gewonnen. Und dass dieser Fakt darauf Einfluss nimmt oder diese Umstände, das ist eigentlich ein bisschen schade.
Würde ich sogar in Teilen widersprechen, Philipp. Ich würde sogar nicht mal sagen, dass die Umstände die Leistung des VfB schmälern. Ja, es waren andere Umstände. Es waren
in der Wahrnehmung, also nicht.
Ja, stimmt. Ja, also ich würde sogar so weit gehen. Ich würde sogar so weit gehen und die These aufstellen, dass der VfB Stuttgart es sehr gut geschafft hat, sich diese außergewöhnlichen Umstände zu eigen und zu nutzen
ja,
zu machen.
Ja, das hat er, richtig. Ja.
Und das fängt beispielsweise damit schon an. Das ist Spekulatius. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich halte es nicht für unmöglich, dass beispielsweise beim Hineinlaufen der Spieler vor Spielbeginn, kurz vor 18:30 etwas passiert ist, was Waldemar Anton möglicherweise auch wahrgenommen hat. Das nämlich bei der Platzwahl, jeder kann sich das vielleicht nochmal anschauen, die Platzwahl war sehr, sehr interessant, sich Waldemar Anton ganz spontan und ganz kurzfristig nach einem kurzen Blick hinten in die Nordwestkurve für Platztausch entschieden hat. Was dazu führte, dass die Frankfurter im ersten Durchgang nicht wie sonst eigentlich auf die andere Seite zuspielen und dann sozusagen im zweiten Durchgang auf ihre Kurve zu.
Ja, wie es der VfB zu Hause auch gerne
genau,
macht.
Genau, beim VfB liebt man es ja auch. Ich glaube, jeder da draußen weiß das. Das ist durchaus, in einem Heimspiel liebt man es, wenn der VfB in der zweiten Hälfte auf die Cannstatter Kurve zuspielt. Und man hat gleich so ein ganz komisches Gefühl in den ersten paar Minuten, wenn das andersrum der Fall ist. Da muss man sich auch immer erst dran gewöhnen. Jedenfalls, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Waldemar Anton durchaus gesehen hat, guck mal, das stimmt irgendwas nicht in der Kurve da hinten, die ist ja halb leer. Lass uns mal schnell die Seiten tauschen, damit die Frankfurter diesen Blick mal genießen können, in Anführungsstrichen, wie sie im ersten Durchgang auf eine leere Kurve zuspielen. Dass dann ein Tor in der ersten Minute draus fällt, ist natürlich halt auch noch so ein Ding. Aber wie gesagt, die Geschichte ist nur eine Mutmaßung meinerseits, werden wir nie erfahren. Zutrauen kann ich es ihm allerdings, weil wir wissen, dass Waldemar Anton durchaus ein Fuchs ist. Aber um das Ding nochmal aufzunehmen von Anfang, Philipp, der VfB, gerade unter Sebastian Hoeneß, schafft es einfach, sich binnen kürzester Zeit auf Umstände einzustellen, vor allem auswärts. Das ist in den allermeisten Fällen rein sportlicher Natur, beispielsweise in Köln, wo du in den ersten 5 Minuten ein bisschen überrannt wirst und dann aber dich settelst und dich drauf einstellst. Und genauso halt eben aber auch auf andere Umstände. Und so vielleicht auch am Samstagabend. Wenn du und ich nämlich, Philipp, in unserem Podcast hier sehr, sehr oft davon sprechen und zu Recht davon sprechen, welche Macht, welche Wucht die Cannstatter Kurve ausübt bei Heimspielen, wo wir sicher gehen können, dass der ein oder andere Punkt, den der VfB am Ende im Finish letzte Saison geholt hat, auch der Kurve zu verdanken ist, dann ist es natürlich andersrum im Negativen genauso. Das heißt, der fehlende Support ist dann eben durchaus auch ein Faktor, in dem Fall ein negativ konnotierter Faktor für die Eintracht. Und den hat der VfB, finde ich, sich wunderbar zunutze gemacht, weil er in den richtigen Momenten da war, in den ersten Minuten. Also die haben ja wie die Wahnsinnigen gepresst und gegengepresst, als dieses Tor gefallen ist. Und dann eben auch vor der Pause nochmal diesen Nadelstich zu setzen und dann eben im zweiten Durchgang wenig zuzulassen. Also ich finde das durchaus ein Zeichen von Reife und auch Smartheit oder Cleverness einer Mannschaft, wenn die eben auch solche Situationen direkt erkennt, ein Gespür dafür entwickelt und das sich zunutze macht. Deswegen, ja, ich glaube, in der Wahrnehmung kann man das sagen, dass es vielleicht ein bisschen untergeht. Ich würde da sogar beim VfB einen Pluspunkt geben, dass er das, was da am Samstagabend passiert ist, sportlich umgemünzt hat in Erfolg.
Vielen Dank, dass du mich korrigiert hast dahingehend, dass ich mich nicht präzise genug ausgedrückt habe.
Dafür bin ich ja da.
Nein, es gab tatsächlich, also es schmälert den Auftritt nicht. Ja, aber es gab eben den Take, der versucht hat, diese Leistung zu schmälern dahingehend, weil sie gesagt haben, ja gut, den Frankfurter hat eben auch der Support gefehlt. Es gab sogar einen Take gehört, der sich dazu verstiegen hat, zu sagen, also man hätte ja auch aus den Stuttgarter Blöcken ein bisschen mehr Solidarität erwarten können mit den Frankfurtern, ja. Weiß ich jetzt nicht, aber gut. Fakt ist, diese Thematik kannst du nicht wirklich vom Spielverlauf trennen, die da sich abgespielt hat, die auch ein Nachspiel hat, die noch weitere Konsequenzen nach sich ziehen wird. Aber lass uns, und damit hast du wiederum recht, vielmehr nochmal auf das rein sportliche blicken. Und das ist einfach Der Rekord von Dennis Undaff, erste und 45 plus X, hat noch nie jemand so früh und so spät in einer Halbzeit in der Bundesliga-Geschichte einen Doppelpack erzielt.
Übrigens, dieses erste Tor, das ist halt pure Absicht. Dass er den so an Kevin Trapp vorbei... Ja klar,
er kommt gar nicht anders vorbei.
Und das ist halt
der zweite
Instinkt.
Übrigens auch. Ja. Der zweite übrigens auch. Das ist ja, du denkst ja eigentlich, so ein 1,70 Meter Wusler, der hat doch kein Kopfballspiel. Aber dieser Ball von Mittelstädt, den er dann reinwuchtet, der kommt nicht nur perfekt, der ist auch vom, der setzt ihn genau so.
Schulbuchmäßig.
Er setzt ihn schulbuchmäßig genau in die Ecke, dass Trapp überhaupt keine Möglichkeit hat, diesen Ball zu halten. Und ich verstehe dann auch ein Stück weit seinen Telefonjubel. Ja, auch wenn er nachher zurückgerudert ist, nein, ich will nicht, dass der Nationaltrainer mich anruft. Natürlich will er, dass der Nationaltrainer ihn anruft, ja. Und so langsam wird es auch Zeit, weil wenn ich mir anschaue, was für deutsche Stürmer momentan wir da vorne haben, die heiß sind, dann komme ich ganz schnell bei Dennis Undaff raus. Und wenn ich mir eben auch anschaue, dass ein Dennis Undaff mittlerweile gezeigt hat, dass er von der Bank liefern kann. Er kann als Starter liefern. Er kann ohne Gerassi liefern. Also er hat in jeglicher Art von Spielsituation gezeigt, dass seine Trefferquote dann doch schon ganz, ganz solide ist. Und ganz ehrlich, wenn der Julian nicht anruft, dann ruft halt der türkische Nationaltrainer an. Ja? Der, für eine dieser beiden Nationen fährt er zur EM, da bin ich mir ziemlich sicher.
Der türkische Nationaltrainer, der übrigens wie heißt?
Altintop.
Vincenzo Montella.
Ah, Altintop war, was war Altintop?
Der ist auch im türkischen Verband, ist da auch als Co-Trainer, aber Vincenzo Montella Aeroplanino ist der neue türkische Nationaltrainer.
Der hat Stefan Kunz abgelegt.
Richtig,
Mal an, du. Ja,
aber weißt du was, ich finde tatsächlich diese Geschichte ganz wichtig und ich habe gerade drüber nachgedacht, als du gerade über Dennis Undaff gesprochen hast und DFB und auch so ein Stück weit ein Instinktfußballer, der so immer am richtigen Ort steht, auf die richtigen Entscheidungen trifft. Weißt du was? Wenn man es schafft und wenn man sich dafür entscheidet und wenn man möglicherweise wirklich anruft, ich finde, steile These jetzt, aber Dennis Undaff kann sowas werden wie der Lukas Podolski der 20er Jahre in der Nationalmannschaft. Weißt du, wie ich meine?
Was sind die 20er Jahre? Du meinst die Nullerjahre?
Nee, ich meine jetzt die 2020 bis 2030.
Ach so, okay.
Ja, also die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts, wenn du so möchtest.
Ich bin wieder on track. Weiter geht's, weiter.
Also jemand, der auch diesen... der diese Kaltschnäuzigkeit hat, der diese lockere Zunge, das ist das Herz auf der Zunge, der auch ein Sympathieträger sein kann. Ich glaube, das ist jemand, der den Fußball Deutschland sehr, sehr schnell in sein Herz schließen kann. Der vorne da ist und liefert, wenn er gebraucht wird. Egal, ob er von Anfang an spielt oder ob er von der Bank kommt. Das ist einer, da weißt du, was du kriegst. Und du weißt, das ist einer, der sich zerreißen würde für das Trikot, das er trägt. Und die nächste Länderspielpause ist erst im März, deswegen ist es jetzt noch ist es hypothetisch, weil die nächste Nominierung erst irgendwann wahrscheinlich Anfang März anstehen wird. Aber wenn ich Julian Nagelsmann wäre, dann würde ich übrigens nicht nur an Dennis Undaff denken, da sehe ich auch noch den einen oder anderen VfB-Akteur, den man mal anklingeln kann.
Ich würde halt, also aller spätestens musst du nach der, Afrika-Cup-Phase, musst du Tatsachen schaffen. Ja, wenn der jetzt, der wird ja spielen, starten, wenn Gerassi in Afrika weilt, das sind glaube ich mindestens 4. Im Härtefall sogar, glaube ich, 6 oder 7 Partien, die Gerassi fehlt, je nachdem, wie weit Guinea kommt, die wird alle Undaff starten. Wenn er da seine Quote hält, dann, also bevor ich mir die Diskussion ins Haus hole als Nationaltrainer, dann nominiere ich ihn. Also, aber ja, gut, es
ist nicht unser
ungelegte Bier. Eier, ist noch weit hinterhin. Starker Satz, Meißel. Auf jeden Fall, wenn er weiter so liefert, der junge Mann, dann wird man nicht an ihm vorbeikommen. Und was ich noch, vielleicht ein Satz noch, was ich so gut finde an ihm auch, ja, ist nicht nur, dass er eben spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und dass er auch kickt, wie man eben kickt, wenn man auf dem Bolzplatz groß geworden ist. Ja, er ist auch absolut authentisch, was, sag ich mal, die Frage nach dem großen Ganzen angeht. Also natürlich kriegst du, wenn du 2 Buden in Frankfurt machst und ein Spiel entscheidest, die Frage gestellt, ja, wie fühlt es sich so zwar an, Matchwinner, dies, das. Und in jedem, wirklich in jedem Satz, er hat es manchmal extra noch betont, weil er nochmal zurückgegangen ist und hey, aber Leute, bei allem, bei allem Lob für mich, wichtig ist, dass die Mannschaft gewinnt. Ich bin Teamplayer, ja, und es ist eigentlich egal, wer die Buden macht, ob ich das bin, ob das Heru ist, ob das irgendjemand ist. Hauptsache, wir machen sie und wir gewinnen die Spiele. Und das ist ihm wirklich abzunehmen und das finde ich, sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen in dem Kontext, weil es sehr oft heißt, diese Jungs da vorne, die, die den großen Glanz und Gloria auf sich vereinen bzw. einstreichen wollen, die denen ist eigentlich egal, dass Fußball ein Mannschaftssport ist. Bei Dennis Undav scheint das nicht der Fall zu sein. Das ist gut so.
Das ist der Punkt. Er macht solche Aussagen nicht, weil er irgendeine coole Medienschulung hatte, sondern er trifft solche Aussagen, weil er genau das genau, so denkt.
Richtig.
Und genau. Das ist das, du, also Dennis Undav kann man nur mögen. Ich bleib dabei. Ich finde sowas gut. Ich finde, es bräuchte viel mehr solcher Fußballer. Und ich bin echt froh, dass der VfB jemand in dieser Form, von diesem Format in seinen Reihen hat. Der VfB hat aber noch viel mehr in seinen Reihen gehabt. Das hat man am Samstagabend dann auch sportlich gesehen. Nachdem dann sozusagen die frühe Führung da war und man sich vielleicht im ersten Durchgang so ein bisschen hat hinten reindrücken lassen, dann ein Tor bekommt nach dem Motto Hashtag Zufallstreffer. Wir hatten es in der vergangenen Woche davon. Nochmal Grüße an Julian, der das aufgeschrieben hat bei uns.
Ganz starker Text.
Also mehr Zufallstreffer als dieses 1-1 für Eintracht geht wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, wenn du Waldi Anton den nochmal so 100 Mal hinlegen würdest, der wird es nicht einmal so schaffen wie in dem Moment. Aber der VfB erzielt dann das 2-1 vor der Pause und im zweiten Durchgang ist dann, ich habe das Spiel ja im Fernsehen geschaut bei den Kollegen von Sky, ist dann gegen Ende, als dann mehr oder weniger sich rauskristallisierte, dass von der Eintracht da nicht mehr viel kommen würde, ein Satz gefallen, den ich sehr spannend fand. Und zwar hieß es, die Frankfurter agieren heute ein Stück weit blutleer. Und das ist etwas, was man auch schon im Kontext des Dortmund-Heimspiels über die Dortmunder gehört hat. Und dann ist es eben etwas für mich, was dann A, kein Zufall mehr ist und was B, dem VfB zuzuschreiben ist. Fanthematik am Samstag hin oder her. Der VfB hat es jetzt in der Bundesliga zweimal hintereinander geschafft, einen Gegner, der momentan international unterwegs ist, in Anführungsstrichen blutleer dastehen zu lassen. Die Dortmunder, die am Ende keine Antwort mehr gefunden haben, und die Frankfurter auch, ich empfehle jedem, guckt euch nochmal die Schlussphasen beider Spiele an. VfB jeweils 2-1 in Führung und dann guckt euch mal so die letzten 10, 15 Minuten an, wo es normalerweise nochmal heiß wird, wo man wilde Dinge probiert, wo vielleicht ja auch noch irgendwie einer reinkullern kann. Der VfB war in beiden Spielen meilenweit davon entfernt, sich das 2-2 zu fangen. Ja, in Frankfurt gab es mal eine Szene, noch eine Reingabe vom rechten Flügel, mehr war da nicht. Und das ist das, was ich eigentlich mit Blick auf die letzten beiden Spiele beim VfB am beeindruckendsten finde. Also die eigene Leistung, die Effizienz, vorne offensiv stark, das Pressing in den ersten Minuten, aber eben auch das ein Stück weit Bremsen der Gegnerstärken. Und da reden wir jetzt tatsächlich nicht mehr von irgendwelchen, bei allem Respekt, von irgendwelchen Bochums und Darmstadts, die der VfB zu Saisonbeginn hatte, sondern wir reden jetzt von Dortmund und Frankfurt, die in der Champions League respektive Conference League spielen. Und das ist dann schon mal was.
Lass uns mal vom Gefühligen ins Faktische kommen.
Ja.
Das heißt, Auftritt Felix, bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Der VfB hat zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder gegen Frankfurt gewonnen. Gegen keinen Bundesliga-Verein sind die Schwaben siegreicher, 43 Mal, und gegen keinen Verein erzielte man mehr Tore, 183. Das 1:2 entsprach genau den X-Goals-Werten der Bundesliga, 0,8:1,75 bei 1:5 Schüssen aufs Tor. Die Eintracht hatte mehr Ballbesitz, mehr Pässe und mehr Sprints, fast gleich auf war das Topspiel in der Passquote und der Laufleistung. Die Zweikämpfe hat der VfB klarer für sich entschieden, hervorzuheben ist hier Maximilian Mittelstädt. Mit 24 Zweikämpfen gewann er deutlich die meisten auf dem Rasen. Gleichzeitig ist es der Rekord unter den VfB-Spielern in einem Spiel in der laufenden Saison. Auch ein Rekordmann war der Doppeltorschütze Dennis Undav. Er traf als erster Spieler in der Bundesliga-Geschichte im selben Spiel in der ersten und in der 45. Minute. Insgesamt hat der VfB in der Liga-Historie am häufigsten in der ersten Minute getroffen. 7 Tore in den ersten 9 Spielen für Undav. Damit zieht er mit Hartmut Weiß 1965, Fritz Walter 1987 und Ademar 2001 gleich. Im Schnitt braucht er 68 Minuten pro Tor. Damit haben die Schwaben schon 27 Punkte auf dem Konto. In der vergangenen Saison benötigte man dafür ganze 30 Spieltage, 9 Punkte vor Platz 8 und 18 Punkte vor Platz 15. Es ist der mit 1996 geteilt zweitbeste Bundesliga-Saison statt der Stuttgarter. Besser lief es nur unter Magath 2003, damals waren es 30 Punkte und es wurde auch der Hinrundenrekord von 35 Punkten aufgestellt. 9 Siege in 12 Spielen gab es auch zuletzt vor 20 Jahren. Und dieser dritte Platz kommt nicht von ungefähr, wie die Expected-Werte von Understat.com aktuell eindrücklich zeigen. In der englischen Premier League gibt es die Big Six Teams. Auch jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Top 6 in der Bundesliga. Das sind Bayer Leverkusen, Bayern München, der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, RB Leipzig und die TSG Hoffenheim. Als einziges dieser Teams unterperformt der VfB in allen der 3 statistischen Werte. Tore, Gegentore und Punkte. 0,54 Tore weniger, 2,78 Gegentore mehr und 1,16 Punkte weniger als zu erwarten war. Der BVB hat auch 0,5 2,4 Tore weniger. Sonst steht überall eine Überperformance. Man kann also festhalten, der VfB unterperformt in 3 von 3 Werten, während die anderen 5 Teams in der Top 6 in insgesamt 15 Werten nur ein einziges Mal unterperformen.
Vielen Dank, Felix, der so ein bisschen den statistischen Deckel drauf macht auf dieses Spiel in Frankfurt. Philipp, gibt's von dir noch was?
Ich möchte einfach nur noch mal betonen, dieses Thema Reife, ja, und Seriosität. Wir hatten in dieser Saison bisher erst ein Spiel, wo wir auch darüber gesprochen haben. Klasse, seriös, reif, und das war jetzt nochmal eine Steigerung. Das war das Wolfsburg-Spiel. Da haben wir auch drüber gesprochen, wie der VfB sich da gerade wohl zu entwickeln scheint. Das jetzt war der Beweis für diese Entwicklung. Hat Trainer Hoeneß seiner Truppe danach auch völlig zu Recht attestiert. Und diese Reife, die Art und Weise, wie du einen Gegner runterzockst, obwohl du vielleicht nicht die beherrschende Mannschaft heute warst. Frankfurt war in der ersten Halbzeit besser. Ja, das kann man wirklich so klar attestieren. Aber das dann sich so zu holen, dieses Spiel, das zeugt von einem Reifeprozess, der wiederum den Ausblick natürlich auch beeinträchtigt, weil du kannst ja jetzt schon sagen, hör zu, sie können halt nicht nur Spiele dominieren oder Spiele drehen oder Spiele im Überschwang einfach runterzocken. Sie können auch so ein Brot- und Butterspiel sich nehmen, und das ist einfach ein ganz, ganz starkes Indiz für die kommenden Wochen, Aufgaben, Monate. Dieser Verein oder diese Mannschaft, die ist da gekommen, um zu bleiben da vorne. Die wird da nicht rausfallen. Wird sie wahrscheinlich nicht als Dritter die Saison beenden. Aber also arg viel tiefer als 9-10 werden die nicht fallen. Ganz, ganz bestimmt nicht. Und das ist einfach geil, wenn du überlegst, wie viele Jahre lang wir uns Woche für Woche über Wankelmütigkeit und sonstige Sachen unterhalten mussten. Ja, das ist weg. Und das ist einfach schön. Und ich finde einfach deswegen auch erwähnenswert.
Ein Seufzer. Weil genauso sehe ich das auch. Dem habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Lass uns eine kurze Pause machen und dann sprechen wir über die linke Seite beim VfB.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Die linke Seite beim VfB Stuttgart. Tja, die linke Seite, Christian. Da spielen wer? Wer spielt da?
Da spielt nicht mehr Borna Sosa.
Ja.
Ja.
Es wäre jetzt Platz für eine Dinamo Zagreb-Referenz.
Der vergangene Woche im Stadion von Dinamo Zagreb die entscheidende Flanke zur EM-Quali der Kroaten geschlagen hat. Aber das nur am Rande.
Bullshit-Bingo-Häkchen.
Der aber nicht mehr beim VfB ist, und der eine Weile, muss man ja auch sagen, in den letzten 2-3 Jahren in den schweren Abstiegskampfzeiten beim VfB irgendwie nicht wegzudenken schien. Also er war ja immer eine Konstante, wo man gesagt hat, und wenn gar nichts geht, dann haut er vielleicht irgendwie noch eine Flanke rein. So, der ist jetzt mittlerweile seit August weg, und man hat sich ja viele Gedanken gemacht, auch wir hier im Podcast, wie das denn aufgefangen werden könnte. Und wir haben in den vergangenen Folgen über die anderen Abgänge gesprochen und wie sie kompensiert wurden, also auch Stichwort Endo Stiller. Und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, auch darüber zu sprechen, dass sich jetzt Hiroki Ito verletzt hat und bis Jahresende ausfällt, kommt erschwerend hinzu. Den Part hatten wir eigentlich auch ohne die Meldung geplant und hätten den Part auch gerne ohne die Meldung gemacht. Aber ja, das alles gehört natürlich dazu. Und dann muss man den Namen spätestens jetzt, ich hätte ihn auch vor einem Monat schon nennen können, aber dann muss man den Namen Maximilian Mittelstädt nennen, der erstens einen wunderbar klingenden Namen hat, worüber wir uns schon im Vorgespräch ausdiskutiert haben, Philipp, ne? Also der Name an sich ist schon, es lebe die Alliteration, ich mag das. Aber der Name ist nicht nur cool, sondern auch der Spirit, den er auf den Platz bringt, die Leistung, die er zeigt, und die Tatsache, beziehungsweise wie ich es finde, die Kombination daraus, wie er Fußball arbeitet und spielt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei Blick auf Maximilian Mittelstädt, ich habe nicht jedes Hertha-Spiel gesehen in den letzten Jahren. Ich habe ehrlich gesagt auch nur die entscheidenden Hertha-Spiele gesehen, weil ich ehrlich gesagt auch nicht viel Lust hatte, Hertha-Spiele zu sehen. Aber wenn ich ihn gesehen habe, dann war Maximilian Mittelstädt für mich immer einer, der einfach geschuftet hat, gearbeitet hat, sich in den Dienst des Teams gestellt hat und bis zum Schluss alles gegeben hat. Da habe ich gewusst, dass wenn der zum VfB kommt, dann kriegt der VfB das auch. Jemanden, der komplett jede Sekunde arbeitet und versucht, dieser Mannschaft zu helfen. Was ich nicht wusste, oder was vielleicht auch erst jetzt so ein bisschen die Entwicklung zeigt, ist, dass Maximilian Mittelstädt auch spielerische Facetten zeigt, die, die sich in Frankfurt gerade wahnsinnig gezeigt haben. Also wir haben die Flanke natürlich zum 2-1 auf Dennis Undav maßgeschneidert, pfannenfertig. Aber wir haben vor allem diese Szene in der ersten Minute, die ich mir ehrlich gesagt in einem Dauerloop anschauen könnte, wie er erst drei Frankfurter vernascht und dann mit einem ganz, ganz scharfen, präzisen Ball Milot findet. Das ist schon Hut ab.
Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Pre-Assist.
Ja, ja. Unserem Lieblingsthema. Ja.
Aber ja, grundsätzlich hast du recht, was war nicht alles zu lesen über den armen Kerl, als der hierher kam. Ja? 500.000 Ablöse, 26-Jähriger, der bei Berlin also nicht unbedingt die allergrößten Bäume ausgerissen hat. Ja, da war Maximilian Mittelmaß und solche Geschichten, ja, waren da zu lesen in entsprechenden Kommentarspalten. Und er lehrt all diese Leute, dass eben dann vorschnelle Fazit Fazit, was ist im Plural?
Fazit.
Ja, Fazit. Es ist nicht angebracht, vorschnell ein Fazit zu ziehen, so komme ich drum rum. Denn der junge Mann macht hier eine Entwicklung durch, die phänomenal ist, die nicht jeder erwartet hat auch. Ich glaube, nicht mal alle beim VfB haben das, ja. Es ist so, dass ich habe ja dieser Tage diesen Text geschrieben vom Rollenspieler zum Impulsgeber und ich kann eigentlich nur noch mal jede Zeile wiederholen, die ich da geschrieben habe. Also es ist schon so, dass er, nachdem er von seiner Verletzung in der Vorbereitung ganz früh genesen war, eigentlich immer abgeliefert hat. In jeder Einheit, in jedem Testspiel und dann auch in den Kurzeinsätzen, die in der Bundesliga bekommen hat. Von drei der fünf letzten Spiele hat Mittelstädt über 90 Minuten gespielt. Das ist kein Ergänzungsspieler mehr, ja, sondern er ist jetzt wirklich fester Bestandteil dieser Startformation. Jetzt da Ito ausfällt, was denkst du wohl, wer den ersetzen wird? Natürlich wird es Mittelstädt sein. Und der Trainer hat gesagt, Maxi gibt uns immer was, wenn er reinkommt oder wenn er von Beginn an spielt. Er ist Impulsgeber, er ist jemand, der durch wie so ein Energizer einfach dieser Mannschaft hilft. Er hilft durch Laufleistung, er hilft durch wahnsinnige Zweikampfquoten. Er hat am Wochenende, glaube ich, mit 35 die zweitmeisten geführt auf dem Platz, davon 23 gewonnen, das sind 66%, das ist aller Ehren wert, Junge. Und jetzt kommt noch dazu, dass er plötzlich auch noch Assists und Pre-Assists spielt, ja, und diese Passage aus dem Podcast mit Werle und Wohlgemut, den wir kürzlich hatten, dieser Live-Podcast, der könnte euch nochmal aus diesem Wohlgemut-Part ein paar Sequenzen gerne nochmal nachträglich anhören.
Ja, sehr spannend.
Da sagt Fabian Wohlgemut, natürlich wussten wir, was wir brauchen anhand unserer Saisonanalyse. Wir wussten, wir wollen in diese Mannschaft mehr Robustheit, mehr Aggressivität reinbringen, aber auch Bundesliga-Erfahrung. Wir wussten genauso, wir können nicht in das oberste Regal greifen, weil die Kohle dafür ist nicht da. Also hole ich den Kerl für einen schmalen Taler und was bringt er dieser Mannschaft? Er bringt genau das. Es ist quasi, der vereint das in sich, diese Attribute, und deswegen ist er für einen Trainer so wertvoll. Das gleiche gilt für Leveling übrigens. Ja, Leveling kannst du auch sagen, und das sagen auch viele, reiner Athlet. Ja, mit Fußball hat er nichts am Hut. Und es gibt Szenen, die nahelegen, es ist tatsächlich so. Aber er bringt durch seine unfassbaren Arbeitseifer und die Intensität da draußen eben was, das dem Trainer mehr wert ist, als das, was Silas verspricht. Sonst würde er ja gar nicht spielen. Und bei Mittelstädt ist es ähnlich. Und es gab eine Szene, Anfang, Mitte, zweite Halbzeit. Da presst Frankfurt richtig stark. Den VfB hat Überzahl an der Ecke oder in so einem Halbraum links draußen. Und der VfB spielt sich über Mittelstädt, Stiller, Mittelstädt, Führich mit einem Kontakt aus dieser Pressing-Situation, aus der Unterzahl raus. Sowas hättest du beispielsweise mit Herrn Sosa gar nicht machen können, weil ihm dazu die technische Qualität und die Laufbereitschaft gefehlt hat. Mit Mittelstädt geht's. Und das ist was, wo ich klar nachvollziehen kann, warum Hoeneß den gerade spielen lässt.
Es gab, ich meine, da war auch Mittelstädt beteiligt, so eine ähnliche Szene an der alten Försterei, kurz vorm 2-0 von Silas. Da war es auch so, dass es dann ganz schnell geht und da war es ein Einwurf in der eigenen Hälfte und da hat sich der VfB in Form von Mittelstädt ganz schnell befreit und dann Vertikalpass und plötzlich war Silas durch. Ich muss aber sagen, ich habe mich in Maximilian Mittelstädt, Thomas Tuchel-Voice, Schock verliebt.
Ach, sehr schön.
Beim Heimspiel gegen Darmstadt. Das war eines der ersten Spiele, wo er meines Wissens reingekommen ist. VfB führt 2-1, Freitagabend, unangenehmer Gegner. das, was man dann vermutlich einen Pflichtsieg nennen würde, wenn man in der Liga bleiben will oder eine entspannte Saison spielen will. Und da kam er rein und hat gearbeitet. Und ich mag sowas. Ich mag Spieler, die, denen du einfach anmerkst, ich lass hier nichts zu. Ich werf mich in jedes Duell. Ich versuche meiner Mannschaft zu helfen. Ich versuche aber auch Impulse, spielerische Impulse zu geben. Und er war da ganz, ganz wichtig, dass sagen wir mal, es nicht mal ansatzweise gefährlich wurde in Richtung, dass Darmstadt vielleicht da noch das 2-2 macht. Da hat er auch mit dafür gesorgt, dass auch die Defensive stabilisiert wurde. Weil das eine ist sozusagen der Innenverteidigungsbereich, das andere ist eben der äußere Bereich, über den ja eben auch gerne mal was passiert oder auch passiert ist in der VfB-Vergangenheit. Und das war so ein, da war ich, weiß ich noch, da saßen wir Freitagabend oben auf der Tribüne und ich habe mir nur so gedacht, ich bin sowas, ich feiere sowas auch gerne. Da bin ich so ein bisschen wie die Engländer manchmal, ja, die dann so gewonnene Zweikämpfe
abfeiern. Ist ja auch, das muss einem doch gefallen. Man kann doch nicht immer nur dieses Tiki-Taka, schöne Hütten-Ding feiern. Das ist doch das, was Fußball eben auch ausmacht. Ja. Arbeitertum. Ja. Und zwei Dinge dazu. Erstens, kleine Korrektur, Maxi Mittelstädt kam in 10 von 12 Saisonspielen bisher zum Einsatz. Ja. Mhm. Auch gegen Darmstadt war es nicht seine allererste oder eine der ersten, sondern war auch schon öfters mal reingekommen. Zweitens, Fabian Wohlgemuth hat noch was gesagt. Er hat nämlich gesagt, hör zu, Maxi Mittelstädt verlässt mit 26 zum ersten Mal seine Heimatstadt Berlin. Das ist ja auch dann was, wo man als aufnehmender Verein darauf setzt, dass da ein Anpassungsprozess stattfindet, eine Entwicklung einsetzt, ja, eine Reifung irgendwie vollzogen wird. Und genau das ist passiert, worauf man gewettet hat. Das sieht man jeden Tag, wenn man Mittelstädt beim Training sieht, das sieht man bei den Spielen, die er spielt. Und das in Summe ist einfach super wertvoll, auch weil es halt nicht nur als VfB Stuttgart, sondern generell als Verein, der Transfers tätig, nicht immer nur darum geht, Häuptlinge zu holen, Anführer zu holen, sondern du brauchst auch diese soliden Arbeiter. Du brauchst auch diese Jungs, die quasi das Rückgrat einer Truppe darstellen, die andere durch ihren Arbeitseinsatz und durch ihren Work Ethic irgendwie glänzen lassen, ja, die Möglichkeit schaffen. Und das ist Mittelstädt personifiziert, so, ja, und das macht ihn gerade so wertvoll, und deswegen ist er auch unser Man of the Match gewesen am Wochenende, obwohl er nicht die beste Note, glaube ich, aller Spieler auf dem Platz hatte. Aber dieses Thema wird oft vergessen, weil man immer nur auf die Typen guckt, die vorne die Hütten machen. Und es gibt halt auch noch andere, die wichtig sind im Gesamtkontext, und Maxi Mittelstädt verkörpert das ideal.
Man muss auch beispielsweise mal schauen, gerade bei Heimspielen, wenn der VfB dann auf die Cannstatter Kurve zuspielt, zweiter Durchgang, wie oft Mittelstädt und Hoeneß den Kontakt miteinander suchen, wie oft er ihn sich an die Seitenlinie holt und ihm noch was mitgibt. Da gibt's auch bei uns, gibt's etliche Fotos, wie man sozusagen während des Spiels Mittelstädt und Hoeneß im kurzen Dialog sieht. Es scheint also auch so zu sein, dass er auch für den Trainer einfach auch ein wahnsinnig wichtiger Spieler ist, so als Bindeglied zwischen der Seitenlinie und dem, was auf dem Spielfeld passiert. Und das in so kurzer Zeit, in so wenigen Wochen zu schaffen, aller Ehren wert. Das ist echt nicht so häufig, dass das passiert in der Fußball-Bundesliga.
Nicht so häufig ist auch das, was am Wochenende im NLZ-Bereich passiert ist. Lass uns mal reinhören.
NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ein halbes Dutzend, Philipp Meisel. Ein halbes Dutzend.
Du katapultierst mich gerade zu dem Moment zurück im Schliensstadion am Wochenende, als das 6:0 fällt, kurz vor Schluss, und der Kollege, der neben mir saß, dann aufgehorcht hat sofort, oh, endlich kann ich ihn bringen. Und ich so, was denn? Das halbe Dutzend. Das ist
sensationell.
Sensationell. Ich hatte nachher den Markus Fiedler kurz im Gespräch nach dem Spiel, der hat gesagt, sag mal, ist es eigentlich nicht so eine Art Cheatcode, wenn man Castanaras vorne drin hat, dahinter spielen Eckloff und Paula, über die Außen kommen Drakas und Hoppe, das ist doch eigentlich eine Regionalliga, ist doch eigentlich wie Cheatcode. Ja. Hat er natürlich gesagt, dass er das nicht ganz so sieht, ja, um das abzuschwächen, aber insgeheim war er schon auch der Meinung. Die Jungs haben ein Riesenspiel gemacht, ja, haben den Mainzern, auch wenn natürlich die nicht auf Augenhöhe unterwegs sind, das ist eigentlich keine Konkurrenzsituation, ja, aber die haben den nicht mal den Ansatz gelassen, in irgendeiner Form vielleicht eine Minisekunde dran zu glauben, dass hier irgendwas geht. Ja. Und Castanaras vorne drin, also ja, dann Tore durch Drakas, durch Eckloff, durch Paula und Gallien war, glaube ich, am Schluss auch noch beteiligt. Also da ist ja schon richtig, richtig Qualität da. Verbunden mit Platz 4 in der Liga, zumindest Stand jetzt, Niko Kovac-Voice, wenn wir hier schon bei Trainer-Voices sind, denn am Abend, werden wir aufnehmen, ist Mittwochmittag, am Abend 19 Uhr Nachholspiel in Fulda bei der
SG Barockstadt Fulda-Lehnertz.
Sehr schön, Christian. Und wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie mindestens Dritter, wenn sie es 5-0 oder höher gewinnen, sind sie sogar Zweiter, springen an Homburg vorbei und dann steht am Wochenende das, ich glaube, vorletztes Spiel des Jahres an. Und zwar bei Balingen.
Mit H.
Sehr gut, Christian. Was ist das? Ortenaukreis? Am Kreisterschul irgendwo da unten?
Genau, Samstag 14 Uhr. Und da geht's dann direkt weiter. Und jeder, der das ein bisschen verfolgt hat in der Regionalliga, Kickers haben Punkte gelassen. 0-0 ja, beim Tabellenletzten.
Richtig,
in Koblenz. Und der VfB kann da tatsächlich schon wieder ranschnuppern. Das 6-0 gegen Schott Mainz war aber noch aus einem anderen Aspekt, Philipp, besonders, ne?
Richtig, ja. Das ist etwas, was so für die Connoisseure ist, aber dennoch finde ich erwähnenswert, das erste Spiel überhaupt, glaube ich, in der Geschichte des VfB Stuttgart 2, wo alle 11 Startelf-Spieler in der Akademie ausgebildet wurden. Also zumindest weite Teile ihrer Ausbildung in der Stuttgarter Nachwuchsakademie absolviert haben. Ja, das ist schon erwähnenswert, muss ich sagen. Und ein schöner Fakt, der quasi auch nochmal so ein Bogenschlag zu dem, was Thomas Krücken hier gesagt hat. Ja, wir müssen eigentlich schauen, dass wir diese Positionen nicht mehr von außen besetzen müssen, diese Jungs da das suchen, sondern dass wir genügend eigene Leute produzieren, wenn man diesem Sprech bleiben möchte, weil man produziert ja irgendwo keine Menschen, aber oder Sportler, aber
man fördert sie.
Dass wir nicht eher Qualität von außen dazu holen müssen. Ja, diese TBDs und wie sie alle hießen, die ja schon mal da waren. Ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber eine sehr schöne und deswegen erwähnenswert in diesem Kontext VfB 2. Jetzt, wie gesagt, noch 2 Spiele, dann ist Pause, geht's im nächsten Jahr erst weiter.
Leider müssen wir auch die U19 ansprechen, wir kommen nicht drum rum. Aber das Ergebnis am Wochenende war nicht schön, ne? 1-5 gegen Hoffenheim.
Ja, das ist auch mittlerweile nicht mehr mit mal schütteln und weitermachen zu erklären, aber abzuhandeln. Ne? Die Jungs von Nico Willig haben eine schwierige Situation. Muss man vielleicht entschuldigen, ein Stück weit anführen. Es ist eine Mannschaft, ein Jahrgang, dieser U19-Jahrgang, wo viel los ist, ja, sportlich. Man will natürlich nach vorne kommen, man stellt die Weichen für seine weitere Karriere, aber eben auch rein menschlich persönlich. Ich meine, das sind junge Kerle, ja, mit 18, 19 Jahren, da Schule, Abschluss, dies, das. Und es scheint so zu sein, dass in dieser Mannschaft aktuell so ein bisschen der Faden abgerissen ist. Ja, es sind so Ergebnisse dabei, die man aus den letzten Jahren so nicht kennt, oder in einer Häufung dabei, die man so nicht kennt. Und jetzt stehen sie auf Platz 6, glaube ich, 5 oder 6 in der Tabelle, der 19 Punkte erst. Der Zug um einen Titel ist bei der Qualität, die da unterwegs ist in dieser Klasse, ist abgefahren diese Saison. DFB-Pokal sind sie raus. Also ich kenne Nico Willig gut und ich glaube, ich weiß, was er jetzt fahren wird. Er wird nämlich sagen, hört zu, Leute, das, was gerade hier passiert, ist eigentlich für euren weiteren Karriereweg umso wichtiger, als ständig von Sieg zu Sieg zu eilen. Denn Lernen, Weiterentwicklung, das stößt man eher durch Niederlagen an, ja, indem man auf Deutsch gesagt auch mal was frisst, um dann daraus Lehren zu ziehen und Dinge besser zu machen. Und ich glaube, er wird mit Ihnen die Taktik fahren, wisst ihr was, wir nutzen jetzt den restliche Saison dafür, dass wir als Team, aber auch als Individuen aus dieser Situation heraus Stärke ziehen, daran wachsen und dadurch wiederum profitieren für unsere weiteren Wege, die wir alle gehen werden. Das ist, glaube ich, etwas, was er machen wird. Und dann, darf man auch nicht vergessen, kommt jetzt seine eigene persönliche Situation auch noch dazu. Sein Vertrag läuft aus am Saisonende. Bis jetzt, neuer NLZ-Leiter ist gerade erst da, ruft sich ein. Scheint es nicht so zu sein, als ob da alle Signale auf Verlängerung stehen. Wie es dann kommen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Wird er uns vielleicht auch selber sagen, wenn wir ihn nochmal explizit darauf ansprechen. Aber auch diese Situation spielt da vielleicht ein Stück weit mit rein. Und insofern kann man das Gesamte, was mit der U19 gerade so passiert, vielleicht ein Stück weit erklären. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann.
Weiter geht's am kommenden Sonntag für die U19, 11 Uhr, auswärts beim FC Bayern. Auch nicht gerade die leichteste Aufgabe, aber die nächste Chance, sich zu beweisen. Und wie du gerade gesagt hast, ich finde, das ist fast der wichtigste Punkt. Das gilt für junge Spieler oder für junge Menschen. Das gilt aber auch noch in unserem Alter. Gewinnen kann jeder, das ist das Einfachste. Das Wichtigste und das Entscheidende ist, wie reagierst du auf Rückschläge, Niederlagen. Tiefschläge und da ist jetzt die Gelegenheit für die U19, das zu zeigen. Die U17 derweil konnte gewinnen, auswärts
am Betze. Weil der lautere Bube.
2-0, das war sehr, sehr solide und die sind gerade so ein bisschen im Flow wieder angekommen.
Ja, ist auch gut so. Da geht was in dieser Saison. Da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Muss man abwarten, wie die Mannschaft aus der Pause kommt. Denn da ist ja auch, glaube ich, relativ lang. Ich glaube, bis Anfang März.
Ja.
Nagel mich bitte nicht drauf fest, aber es ist eine relativ lange Winterpause. Dann ist ja traditionell so, dass viele U17-Spieler im Winter auf irgendwelche Lehrgänge länger unterwegs sind und der DFB fliegt ja immer gerne nach Portugal zum Algarve Cup und lauter solche Sachen. Also muss man noch abwarten, wie die Mannschaft dann aus der Pause kommen wird, aber es ist eine sehr gute Basis gelegt für den restlichen Saisonverlauf. Das kann man, glaube ich, so sagen. Weiter geht's am Samstag zu Hause, ja, 12.30 Uhr gegen den ersten FC Heidenheim. Wer also eine Doppel machen möchte, kann den machen. Erst die U17 anschauen, dann zum PSV gehen oder zum SSC, sich ein ordentliches Schnitzel reinfüllen und ein bisschen Bundesliga schauen und am Abend dann rübergehen und gegen Werder Bremen den nächsten Dreier sammeln. Aber dazu kommen wir nachher noch. Nicht unerwähnt lassen möchte man, glaube ich, Christian, dass da am Samstagmorgen auch noch ein Highlight ansteht, richtig?
Oder 13 Uhr, es ist Samstag 13 Uhr. Es ist also quasi ein Stück weit parallel zum Spiel der U17 des VfB. Aber man kann ja sowas wie den Second Screen, vielleicht wenn man da ist, irgendwie ist es frei empfänglich. Die Kollegen von Sky streamen das kostenlos. Das Finale der U17-WM. Denn der DFB hat es tatsächlich geschafft, mit Max Herbert in seinen Reihen vom VfB, steht im Finale der U17-WM in Indonesien. Wir sind vergangene Woche rausgegangen, da ging gerade die K.O.-Runde los. In der Zwischenzeit hat der DFB erst im Achtelfinale die USA mit 3-2 besiegt, im Viertelfinale die Spanier mit 1-0 und jetzt im Halbfinale Argentinien in einem echten Krimi, 3-3 nach 98 Minuten und dann Elfmeterschießen mit 4-2 gewonnen. Max Herbert gespielt, eingewechselt worden im Achtelfinale, im Viertelfinale, im Halbfinale nicht im Einsatz gewesen, aber jetzt möglicherweise bietet sich im Finale dann die große Chance gegen wieder die Franzosen, geht's da. Gegen die Franzosen hat man eigentlich schon gute Erinnerungen gehabt, da hat man nämlich letzten Sommer die Europameisterschaft gewonnen, ebenfalls im Elfmeterschießen. Also das Team von Christian Wück steht da vor dem ersten großen Triumph, der wahrscheinlich auch dem deutschen Fußball wahnsinnig gut tun würde. Man hat, finde ich, auch, du hast, glaube ich, die Spiele auch gesehen, ich habe sie auch alle geschaut, man hat so ein bisschen wieder dieses alte Deutschland-Feeling, wenn es um Fußball geht, ne? Also dieses, eine Mannschaft, die sich reinbeißt, die vielleicht nicht immer die bessere Mannschaft ist, ganz im Gegenteil. Man muss sagen, sowohl die USA als auch die Spanier vor allem haben, ehrlich gesagt, mehr Spielanteile und größere Chancen gehabt als das DFB-Team. Aber die Mannschaft fuchst sich rein, die gibt sich nicht auf, die frisst Gras, wie man so schön sagt, und vergisst dabei auch das Spielerische nicht. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Mischung, die man sich wahrscheinlich gerade beim DFB auch im A-Team mal wieder seit langem wünschen würde. Also da kann man schon wirklich den Hut ziehen.
Ein absolutes Lehrbeispiel dafür, was mit Mannschaftsgeist und Geschlossenheit zu erreichen ist.
Ja.
Unerwähnt lassen möchte ich nicht, dass diese Mannschaft jetzt schon was geschafft hat, was erst eine deutsche Mannschaft geschafft hat, nämlich beim allerersten WM-Turnier auf diese Altersklasse, damals noch U16, wurde dann Anfang der 90er auf U17 umgestuft sozusagen, gab es schon mal eine Mannschaft, eine deutsche, die im Finale stand. Damals mit dem besten Torschützen des Turniers, Marcel Witteczek. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch.
Er hat auch dem VfB im Bayern-Trikot einige fiese Dinge eingeschenkt.
So sieht's aus. Und das, was Max Herbert und seine Kollegen jetzt geschafft haben, ist also dahingehend die Einstellung dieses Themas. Das heißt, es ist die erste Mannschaft, die seit damals die Chance hat, den Titel zu holen. Da waren ein paar dritte Plätze zwischendurch noch dabei für die Deutschen. Damals übrigens hat man das Finale 0-2 gegen Nigeria verloren. Und jetzt kommt es zur Neuauflage des EM-Finals gegen die Franzosen. Das haben die Deutschen zuletzt gewonnen. Und ganz ehrlich, eigentlich hätten sie gegen Mali spielen müssen. Ja. Weil Malier.
Ich widerspreche jetzt erstmal nicht an der Stelle.
Die haben das Spiel, glaube ich, deswegen nur verloren, weil sie Unterzahl hatten über lange Zeit der zweiten Halbzeit. Haben eigentlich alle relevanten Statistikbereiche beherrscht. Schüsse aufs Tor, Passquote, Ballbesitz, all das war Mali ganz klar besser. Die Franzosen hatten eine gute Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, haben das Ding dann dadurch mit 2-1 runter gezockt und jetzt bin ich sehr gespannt auf diesen Samstag. Ich bin irgendwo in Glasgow in einem Pub, vielleicht wird es übertragen, mal gucken.
Ich erinnere mich übrigens an dieses letzte DFB-Finale gegen Nigeria, was du vorher angesprochen hast. Das war nämlich die große nigerianische Generation um Emmanuel Amunike und Co., ja, die dann auch die Olympischen Spiele gewonnen haben.
Richtig, ja?
Die genau. Auch Olympiagold geholt haben.
Wer sich diese, also könnt ihr ja gerne mal machen, wenn man den letzten Ausflug noch in diese Richtung, wenn ihr euch mal U17-WM bei Wikipedia aufruft und euch die Jahre, also wird alle zwei Jahre gespielt, das Turnier, durchschaut, diese Nigeria ist Rekordweltmeister. Ja, unter anderem viermal gewonnen, genauso wie die Brasilianer. Das sind die beiden Nationen, die es am öftesten gewonnen haben, dieses Turnier. Und jetzt, wie gesagt, wird es entweder Deutschland oder Frankreich.
Und vom möglicherweise Weltmeister, das wissen wir dann am Wochenende, wechseln wir jetzt zu dem bereits sicheren Spitzenreiter.
VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
Herbstmeister und Spitzenreiter. Unter dieser Überschrift kann man das vergangene Wochenende bei den Frauenmannschaften des VfB zusammenfassen. Beide Mannschaften setzen sich in ihren Heimspielen gegen die jeweiligen Gäste durch. Dabei gelang der zweiten Mannschaft ein deutliches 6:0 gegen den FC Ellwangen. Die erste Mannschaft hatte mit der zweiten Mannschaft des SC Sand 2 ein deutlich schwereres Los. Sand, die nach der Niederlage des VfB im Stuttgart-Derby gegen die Waldebene Ost den Tabellenprimus stellten, zeigten sich im Spitzenspiel der Oberliga Baden-Württemberg denn auch als Spitzenmannschaft und ernstzunehmender Konkurrent um den einzigen Aufstiegsplatz in die Regionalliga. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel mit wenig klaren Torchancen, von denen aber Gillian Castor in der 14. Minute eine nutzte und einnetzte. Die Freude über den Sieg und Herbstmeisterschaft ist natürlich groß. Das Team um Heiko Gerber weiß aber aus Erfahrung, dass die Rückrunde lang ist und der 2-Punkte-Vorsprung vor dem SC Sand schnell aufgebraucht sein kann. Bis 8.12. findet nun ganz normales Training statt. Danach werden die Mädels mit individuellen Laufprogrammen ausgestattet, um sich fit zu halten. Der reguläre Trainingsbetrieb startet dann wieder Mitte Januar. Das eine oder andere Mal werden die Mädels bzw. Teile der Mannschaft auf dem Weihnachtsmarktstand des VfB aushelfen. Ab ca. Mitte Dezember gibt es dann Autogrammkarten. Ab Samstag, den 20.01.2024, wird dann mit Freundschaftsspielen auf Wettkampfmodus umgeschaltet, bevor es dann am 3.03. zu Hause im Pokal gegen, man höre und staune, den vorgenannten Derby-Gegner, den FSV Waldebene Ost, im Pokal weitergeht. Also da ist auch noch eine Rechnung offen. Ligastart ist am 10.03.2024. Da geht's nach Herrenberg zu einem sicherlich sehr motivierten Tabellendritten.
Bleibt mir gar nicht viel hinzuzufügen, außer vielleicht richtig starke Reaktion. Ja, hat sich letzte Woche schon angedeutet. Ich habe ja davon gesprochen, was man da so in den sozialen Netzwerken sieht, bei Heiko Gerber und so weiter. Da war klar, die haben das relativ schnell abgehakt. Und sie haben die Reaktion an der richtigen Stelle gezeigt, denn Waldebene hat das Spiel über Kampf, Leidenschaft, Mentalität vielleicht ein Stück weit gewonnen. Und der VfB hat so sich vielleicht einen Ticken zu sehr auf seine individuelle Qualität verlassen. Genau daraus haben sie gelernt. Sand 2 bezwungen, Herbstmeister, zu Recht Herbstmeister. Und ja, auch da jetzt lange Winterpause, kann man nochmal in aller Ruhe nachjustieren und sich komplett fit machen, damit in dieser Rückrunde das gelingt, was alle, wirklich alle wollen, die es mit den VfB-Frauen halten, der sofortige Wiederaufstieg aus dieser Oberliga.
Herzlichen Glückwunsch an die Herbstmeisterin von der Hafenbahnstraße und wir gehen nochmal kurz in die Werbung und schauen dann voraus. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Es gab die ein oder andere Zuschrift in sozialen Medien, die uns doch gewarnt haben, wir sollten nicht so viel von diesem Zitat, Drecksenglisch verwenden.
Deswegen sage ich. Stimmt, gut, dass du es sagst.
Deswegen sage ich an der Stelle nicht das, was ich in der vergangenen Woche gesagt habe, sondern ich sage einfach, es ist wieder ein Spiel, das ein Alleinstellungsmerkmal hat am Samstagabend, denn wieder geht es um 18:30 für den VfB zur Sache. Diesmal daheim und zwar gegen Werder Bremen. Und Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht mit Blick auf das Spiel. Wir haben ja im Frankfurt-Part darüber gesprochen, dass der VfB jetzt auch gegen Dortmund und Frankfurt unter Beweis gestellt hat, dass er große Entwicklungsschritte gemacht hat. Aber dieses Heimspiel gegen Bremen wird nochmal so ein richtiger Lackmustest dafür werden.
Absolut, absolut. Ich meine, schaut euch das Restprogramm an. Ja, dann hast du, ist das und vielleicht Augsburg sind die beiden Gegner, wo man jetzt schon aus der Position raus, die sich der VfB erspielt hat über die Saison, sagen kann, Spiele, die du eigentlich machen musst, die du ziehen musst. Ja? Und ich hoffe einfach, das kann an diese gute alte Tradition anknüpfen, die Spiele gegen Bremen eigentlich immer haben. Ja? Torreich, abwechslungsreich, offenes Visier, fußballerisch schön anzuschauen und im Idealfall mit dem besseren Ende für die Mannschaft mit dem Brustring. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass es nicht wieder überschattet wird von irgendwas. Ich würde gerne hier ausschließlich über Fußball diskutieren. Das geht ja, glaube ich, genauso. Und dann ist es schade, wenn du im Nachgang halt dann Dinge erwähnen musst, die eben zu einem Fußballspiel dazugehören, dann leider, wenn sie sich rund um dieses Ereignis ereignet haben. Aber ich wäre ganz froh damit, wenn ich nochmal in Glasgow, in dem Pub, in dem ich mich dann befinde, am Abend nachsehen oder lesen kann. Da gab es ein Spektakel mit 60.000 Zuschauern, alle hatten mächtig Bock und am Ende hat der VfB die 3 Punkte hier behalten und jeder hatte Spaß. Das wäre mein Wunsch für diesen Samstag.
Dem kann ich mich natürlich nur anschließen und wir hoffen natürlich, dass alles soweit cool bleibt und die Entwicklung der vergangenen Wochen sich nicht fortsetzt. Wäre unschön und deswegen bleibt uns einfach nur genau diesen Wunsch auszusprechen und auf das Sportliche zu schauen.
Was ist denn das für ein Kreis, der sich da schließt, den du aufgeschrieben hast?
Ja, da muss man dazu sagen, an unsere Hörerinnen und Hörer, also wir haben ja dieses Sheet immer vor unserer Nase und da haben wir so Bullet Points, Gedankenstriche. Jetzt ist es schon wieder passiert.
Christian!
Ja, es tut mir leid. Es passiert nie wieder. Gedankenstriche. Und einer dieser Gedankenstriche beim Blick auf das Bremen-Spiel, den habe ich eingefügt vorher in der Vorbereitung auf unsere Sendung. Da steht, es schließt sich der Kreis zum 5. Februar 2023. Jetzt werden viele wahrscheinlich aus dem Stegreif nicht wissen, was am 5. Februar 2023 war, aber ich kann es euch sagen. Da hat der VfB Stuttgart nämlich an einem kalten Sonntagabend zu Hause gegen Werder Bremen gespielt. Und 0-2 verloren. Damals noch mit Bruno Labbadia an der Seitenlinie. Es hat geschifft ohne Ende. Es war ekelhaft. Das Spiel war nicht schön. Serhou Guirassy musste nach 20, 25 Minuten verletzt raus. Und im Zuge dessen der Woche gefehlt.
Bremen hatte diese lachsfarbenen Trikots an.
Diese lachsfarbenen Trikots, ja.
Weißt du, wie Füllkrug nachher in der Mixzone vor mir stand und die Bremer Kollegen ihn gefragt haben, sag mal, wenn ihr Lachs tragt, läuft's. Ja, was echt ein Zungenbrecher ist, aber darauf abhob, dass jedes Spiel in der Saison damals, das die Bremer gezogen haben, hatten sie mit diesem Lachs-Trikot, um Gottes Willen.
Und es war ein Abend, an dem du eigentlich recht früh gemerkt hast, dass dem VfB ja nicht viel gelingen würde. Es gab so das eine oder andere Spiel, gerade in der Labbadia-Zeit, wo man einfach recht schnell gemerkt hat, nee, heute geht nichts. Da gab es ein Heimspiel gegen Wolfsburg, das 0-1 verloren ging und eben dieses 0-2 gegen Bremen, wo dann, was ein klassisches 0-0-Spiel war eigentlich, aber wo die Bremer halt einfach so noch in der Restaufstiegs-Euphorie, die sie hatten, zu Beginn der Rückrunde einfach auch noch 2 Sonntagsschüsse abliefern. Jens Day, der das erste Tor schießt, der den Ball gar nicht richtig trifft, aber stimmt, irgendwie unhaltbar in den Knick.
Ja, ja.
Und dann Marvin Ducksch.
Die zweite, wo er auch, ja.
Der kommt, das allerdings pure Absicht und sehr schön technisch.
Ja, aber auch da aber ein auch Tor, das du nicht alle Tage schießt.
Genau. Also ihr könnt sagen, nur Waldemar Anton kann den wahrscheinlich schöner, aber das wäre jetzt zynisch. Jedenfalls stehst du da völlig durchnässt am Ende dieses Tages als VfB-Fan im Stadion, 0-2 verloren. Du fragst dich, wohin soll das eigentlich führen? Gegen wen soll man eigentlich überhaupt noch Punkte holen? Und Werder Bremen, das als Aufsteiger eben dahergekommen ist und ein 0-0-Spiel für sich entscheidet und 3 Punkte fast schon klaut. Ja. Und deswegen ist sozusagen dieses Spiel jetzt am Samstagabend, um da den Bogen zu spannen, da schließt sich für mich dieser Bremen-Kreis. Ja. Also das ist quasi die Möglichkeit zu zeigen, was ich binnen weniger Monate im Fußball ändern kann. Das sind dann, lass mich mal kurz rechnen, fast 10 Monate. Also es sind noch nicht ganz, aber fast 10 Monate, seit dieses Spiel her ist, wo ein Blick auf die Tabelle reicht, um zu zeigen, was sich zwischen den beiden Mannschaften getan hat, wo sich aber auch ein Blick auf die Statistiken lohnt, um das zu zeigen. Und wo eben jetzt aber der VfB das halt auch zeigen muss oder bestätigen muss, dass er da eben einen Schritt gemacht hat und die Bremer vielleicht auch einen zurück.
Das meinte ich vorhin auch mit Spielen, die man sich ziehen muss. Ich meine, schau dir die Jahrestabelle 2023 an. Bremen steht mit 31 Spielen da und 26 Punkten. Das ist eine Absteigerbilanz. Ja, da darf man auch nicht drum rumreden. Und ganz ehrlich, in dem Status, den sich der VfB aktuell erarbeitet hat und in dem Stadium, in dem er sich befindet als Mannschaft und auch tabellarisch gesehen, musst du dieses Spiel gewinnen. Das ist, ich sag's jetzt, Pflicht, Sieg, Punkt.
Ja, es ist, wenn du vor allem auch eine Ruhe haben willst bis Weihnachten, wenn du sagen kannst, alles was da an Leverkusen, Bayern kommt, wenn du dann wirklich sagen willst, das sind Bonusspiele, das ist zum Beispiel, was Sebastian Hoeneß hat ja nach dem Heidenheim-Spiel gesagt, ich hätte das Ding hier gerne heute gewonnen, dann hätten wir gegen Dortmund ein Bonusspiel gehabt. Und so ähnlich kannst du das jetzt auch sehen. Wenn du jetzt tatsächlich gegen Bremen gewinnen solltest, die 30 voll machst, dann ist es jetzt schon ein bombastisches Ergebnis.
Ja.
Und dann kannst du gegen, dann machst du ein bisschen, zockst ein bisschen Dortmund, Leverkusen, Bayern.
Christian, du hast, ey Mann, das sind 30 von 40.
Ja.
Also
wichtig ist natürlich an der Stelle, und das ist, glaube ich, die große Aufgabe für Sebastian Hoeneß, sein Team und für die Mannschaft, genau das nicht zu machen, was wir gerade gemacht haben, nämlich die Punkte schon insgeheim einzurechnen zu verbuchen. Und da besteht die ganz, ganz große Gefahr, gerade auch mit Blick darauf, dass den VfB dann in der Woche drauf noch was erwartet. Also es kommt ja jetzt eine Reihe von 3 Heimspielen, ne? Nach Bremen kommt Dortmund im Pokal und dann kommt Leverkusen.
Ja.
Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass du auch als Spieler schon wahnsinnig heiß bist auf diesen Pokalkick. Wer ist es nicht? Wir sind es auch. Aber Samstagabend, Werder Bremen, ein Gegner, der mit Sicherheit es dir nicht leicht machen wird. Man hat es auch gesehen, die waren gegen Eintracht Frankfurt kurz vorm Sieg. Die haben sich auch schon gegen andere Spitzenmannschaften nicht sehr schlecht angestellt.
Ja, und die, das ist richtig.
Wenn sie was können, dann ist es das Spiel auch kaputt zu machen.
Ich hatte am Sonntag ja noch den Kommentar geschrieben zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Der hatte die Überschrift, der VfB vertraut dem Prozess und das ist gut so. Also mein Take war der, und dazu stehe ich weiterhin, sie spucken jetzt nicht die großen Töne. Ja, die wissen ganz genau, es kommt noch Leverkusen, es kommt noch Bayern, es kommt noch Dortmund. Da kannst du ganz schön anders dastehen innerhalb kürzester Zeit. Deswegen wäre es der falscheste aller Zeitpunkte, jetzt eine große Fresse zu haben. Das können vielleicht wir machen oder Fans, die sich eben freuen auf das, was da kommt. Das ist auch vollkommen okay, ja, ein Stück weit. Aber der VfB darf das nicht machen. Die Leute, die diese tägliche Arbeit machen, dürfen das nicht machen, sondern sie müssen im Moment bleiben, bei sich bleiben, auf sich vertrauen. Trust the process, sagt man so gerne im US-Sport. Ja, ich weiß.
Auf Drecksenglisch.
Ja, auf Drecksenglisch. Aber genau darum geht's jetzt. Ja. Und deswegen glaube ich, dass der VfB auch dazu in der Lage ist, weil er bisher genau das tut. Ja, er hat all die Möglichkeiten, die ihm bisher gegeben wurden, hinsichtlich jetzt mal hier ein bisschen anders auftreten oder perspektivischer denken. Das hat er alle links liegen lassen. Was denkst du, welche Fragen Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß ab Samstagabend in Frankfurt gestellt bekamen? Natürlich die nach veränderten Ambitionen, natürlich die nach dem potenziellen internationalen Wettbewerb, natürlich die nach wenigstens einem neuen Saisonziel. Und alle haben sie liegen lassen. Und das zu Recht. Ja? Wir sagen, nein, wir machen schön da weiter, wo wir bisher gut unterwegs waren, nämlich mit beiden Beinen auf dem Boden.
Was das Gute ist aus VfB-Sicht und vielleicht auch für Sebastian Hoeneß, er kann auch der Mannschaft schon Paradebeispiele liefern für A, wie man es machen sollte und B, wie man es nicht machen sollte. Nämlich, wie man es nicht machen sollte, ist so wie in Heidenheim.
Ja.
Und wie man es machen sollte, so wie daheim gegen Darmstadt. Und wenn du so ein bisschen das rausarbeiten kannst, dann dieses Heimspiel gegen Darmstadt, das kannst du dir so ein bisschen rausholen. Auch, ne, da gab es auch schon Flutlicht, war auch ein Gegner, der jetzt eher vielleicht nicht so sehr interessiert ist an spielerischen Komponenten. Aber den du, wenn du das auf den Platz bringst, was du kannst, dominieren kannst, spielerisch überlegen bist und dann am Ende das einfahren kannst, was du dir erhoffst.
Felix, bitte.
Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Die nächste Topspielansetzung, das nächste Traditionsduell. Bisher gab es 55 Heimspiele des VfB gegen Werder Bremen. Davon gewannen die Schwaben 26, 17 Mal unentschieden und 12 Mal verloren sie. Dazu noch der Blick auf die letzten 10 Heimspiele. 6 Siege, 2 Remis und 2 Pleiten. Eine davon ja in der vergangenen Saison. In der ewigen Tabelle der Bundesliga ist das Duell Platz 4 gegen Platz 3. Die Stuttgarter holten bisher 2.792 Punkte in 1.912 Spielen. Die Bremer holten 2.933 Punkte in 1980 Spielen. Der SVW, der den kleinsten Kader in der Liga hat, steht aktuell auf Platz 12 mit 11 Punkten. Auswärts holten sie bisher nur einen Punkt. Krass ist hier auch der Blick auf die Jahrestabelle 2023. Die Werderaner sind hier die schlechteste Bundesliga-Mannschaft, denn nach ihnen kommen nur noch Schalke 04, Hertha BSC, Heidenheim und Darmstadt, die ja nicht durchgängig in der ersten Liga gespielt haben. Der VfB steht hier trotz Saisonabschluss auf Platz 16, aktuell auf dem 5. Platz. Ex-VfBler im Bremen-Kader gibt es nicht. Beim VfB ist es Undav, der von 2007 bis 2012 in der Werder-Jugend gespielt hat. Ab in die Saisonwerte im Liga-Vergleich. Offensiv ist Duxch elementar wichtig. 5 Tore, 24 Torschüsse und 3 Vorlagen. Hier verteilen sich die Top-Werder beim VfB auf Gerassi, Undav und Führich. Insgesamt haben die Schwaben mit 31 Toren fast doppelt so viele wie die Bremer erzielt, die bei 18 stehen und die bisher zweitwenigsten Torschüsse in einer gesamten Liga abgegeben haben. In der Passquote bleibt Schiller auf Platz 3. Vor dem ersten Bremer Veljkovic kommen noch Karaso, Ito, Anton und Zagadou. Auf Vereinsebene ist es Platz 3 gegen Platz 11. Deutlich ist es auch in den gewonnenen Zweikämpfen, Platz 4 gegen Platz 14. In den Kopfballduellen sind es Zagadou und Anton, die weit vor dem ersten Bremer, hier Pieper, kommen. Insgesamt sind die Bremer aber 4 Plätze besser als die Schwaben. Wenn es intensiv wird, ist Weiser nicht weit. Topwerte bei Bremen hat er in der Laufdistanz, den Sprints, den intensiven Läufen und den Fouls am Gegner. In letzterem ist der SVW 3. und der VfB 15. Im Ligavergleich haben die Teams hier sonst keine Top-Platzierungen. Im Spielverlauf könnte die Phase zwischen der 61. und 75. Minute interessant werden. Hier trafen die Stuttgarter in dieser Saison bisher am zweithäufigsten und die Bremer am häufigsten. Und passend dazu haben die beiden Clubs in genau dieser Phase auch jeweils ihre meisten Gegentore kassiert.
Danke nochmal, Felix, an der Stelle. Werder Bremen, ja, jetzt sind wir bei den Spielern, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt, an der Stelle. Ich habe das jetzt mal ein bisschen umformuliert. Augenmerk ist ein schönes Wort, finde ich.
Ja, absolut, absolut. Ja.
Ich habe ein bisschen Captain Obvious, aber auf der anderen Seite auch schon wieder nicht, weil Marvin Duxch ist der, den ich mir rausgesucht habe. Das ist natürlich der, über den noch am meisten gesprochen wird, vor allem nach dem Abgang von Niklas Füllkrug. Aber ich mache es ganz einfach, das ist auch für mich der Mann, der mit Abstand die spielerisch größten Fähigkeiten besitzt und der Mann, der ein Spiel für Werder Bremen entscheiden kann. Also das können natürlich auch an guten Tagen andere, aber wenn du Marvin Duxch rausnimmst, dann hast du schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen gegen Werder Bremen. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, ehrlich gesagt.
Justin Ginma habe ich mir aufgeschrieben.
Okay.
Erstens mal, weil ich den Namen total geil finde.
Das stimmt.
Gebe ich offen zu.
Schreibt sich auch schön. Ich mag generell auch, wenn J dabei ist. J ist ein schöner Buchstabe. Aber das ist, wir sind heute sehr linguistisch unterwegs.
Absolut. Nein, ich habe mir deswegen aufgeschrieben, weil er so, also der ist ja ein Wechselspieler und kommt halt quasi in fast jedem Spiel, Neuzugang von Borussia Dortmund gewesen, und ist so eine Art Energizer für Ole Werner und den SV Werder, der reinkommt, der unfassbar viel Energie bringt, der oft dann auch kommt, wenn die Seite, auf die er dann kommt, müde ist und der da halt nochmal ein Zügel an der Waage sein kann und wie so eine Art freies Radikal durch die Offensivreihen flippert, um dann halt nochmal in den letzten 20, 25 Minuten Dinge im Idealfall zum Positiven für Werder zu verändern. Und deswegen habe ich ihn mir aufgeschrieben, weil das jemand ist, auf den man aufpassen muss. Wenn der denn reinkommen sollte am Samstagabend, ist der VfB hoffentlich gewappnet.
Ist er Teil dieser U19 von Dortmund gewesen unter Mike Tölberg, die da zuletzt?
Meine ja, nein, ja, ne? Mich aber bitte nicht drauf fest.
Ja. Aber ich meine auch, dass ich ihn da ein paar Mal auch in der Youth League gesehen habe oder so.
Ja.
Müssen wir nochmal nachschauen, aber definitiv ein sehr, sehr, sehr interessanter Spieler. Wir haben ja noch ein anderes Spiel, auf das wir schauen müssen, aber vorher, Philipp, müssen wir noch Tipps abgeben für das Bundesligaspiel, sonst damit unser Felix auch noch was zu tun hat.
Ich bleib wieder bei meiner letzte Woche Tipp 1:1. Ich bleib bei zurückhaltenden Spieltipps aktuell, denn es wird langsam jetzt einfach auch mal Zeit für das erste Unentschieden
des VfB in der Saison. Das ist übrigens wahnsinnig spannend. Das ist auch ein Aspekt, den wollte ich eigentlich auch schon ewig mal ansprechen. Der VfB ist tatsächlich die einzige Bundesligamannschaft von allen 18, die noch kein Remis hat.
Ja.
Alle anderen haben schon unentschieden gespielt, nur der VfB nicht. Hopp oder top. Das ist schon echt spannend. Ich sag's, bleibt dabei. Und ich sag, es gibt Darmstadt Reloaded. 3:1.
Sauber. Ne? Ein Höhenflug, der Publisher, nachdem er jetzt die letzte Woche da gewonnen hat.
Ich muss es mitnehmen.
Hoffentlich gibt es draußen irgendwelche Leute, die die Strichlisten machen. Wir führen nämlich leider keine, also könnt ihr uns bitte über Social Media vorhalten dann oder unter die Nase reiben am Ende der Saison, wer hier am besten getippt hat, der Christian oder ich. Ja, ich bitte darum.
Und dann schauen wir auf das Pokalspiel, denn das fällt ja auch noch in die Woche, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Wir gehen donnerstags immer raus und dementsprechend ist am Mittwochabend noch das Pokal-Achtelfinale auf dem Programm VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich das Los mag, weil es dir sehr schnell einfach in dem Wettbewerb zeigt, wo es lang geht. Wenn du rausfliegst, fliegst du raus. Und das ist auch keine Schande, gegen Borussia Dortmund rauszufliegen. Aber wenn du weiterkommst, dann stehen dir sehr, sehr viele Türen in diesem Wettbewerb offen. Spannend ist, wie ich finde, Philipp, die aktuelle Form von Borussia Dortmund. Das ist irgendwie immer nicht so abzuschätzen, was da gerade passiert.
Ja, wobei sie lebt halt, die Mannschaft. Ja. Also sie lebt, du kannst Dortmund einiges attestieren, ja, aber du kannst ihr nicht attestieren, dass diese Truppe nicht lebt und nicht da ist und der Trainer keinen Zugriff mehr auf sie hätte, so. Das ist nicht der Fall, ja. Sie haben halt nun mal ein relativ straffes Programm. Sie kommen jetzt wieder dann aus einer englischen Woche mit Spielen gegen Milan, gegen Leverkusen und dann erst das Pokalspiel.
Drei Auswärtsspiele am Stück.
Die dürften wieder müde sein, wie beim letzten Mal, ja, aber daraus abzuleiten, dass es der VfB wieder schaffen würde oder schaffen wird, daraus Profit zu schlagen, das halte ich für verfrüht, denn die Mannschaft ist in der Lage, auch Dinger zu drehen. Ich meine, du drehst auswärts kein 0-2. Nee, warst du zu Hause gegen Gladbach? Nee, war auswärts.
Das war zu Hause. Ja, okay, sie haben zu Hause aus dem 0-2-4-2 gemacht.
Machst aber
sie haben
du trotzdem nicht so einfach. Ja? Also ja. Wenn es in deiner Truppe nicht stimmt, machst du es nicht. Punkt. Ja?
Die Dortmund haben aber beispielsweise auch in Frankfurt 0-2 aufgeholt, 2-3 aufgeholt und am Ende 3-3 ja. gespielt. Also ja. Die können das schon ja. auch. Ja.
Eben. Und insofern glaube ich, das wird ein richtig enges Höschen mit Nachspielzeit mit Elferknallen, mit allem Pipapo. Ja. Und,
bis kurz vor Mitternacht.
Bis kurz vor Mitternacht. Ich werde im Paradise sitzen, Celtic gegen Hibernian Edinburgh schauen und nebenher auf dem Smartphone zumindest den Ticker mitlaufen haben, was da in Stuttgart so abgeht. Ich denke aber, es wird ein denkwürdiger Abend, unabhängig davon, wie es ausgeht.
Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Ich glaube auch, dass da alles drin ist. Wer die Dortmunder zuletzt, also das, und das ist so ein bisschen das, die haben zuletzt so eine kleine Pokalmannschaft so ein bisschen rausgemacht. Also gerade, was sie in der Champions League auswärts gemacht haben, die haben 1-0 im St. James' Park gewonnen, sie haben jetzt 3-1 im San Siro gewonnen. Und jetzt gehen sie sozusagen in den dritten Fußballtempel auswärts, nämlich ins Neckarstadion. Ja.
Sehr schön, Christian.
Sie haben tatsächlich offenbar so ein Gespür dafür entwickelt, unter der Woche abends auswärts zu performen. Und das wird die große Aufgabe des VfB sein, da dagegen zu gehen. Ein sehr guter Hinweis darauf, wie das funktionieren kann natürlich und ist natürlich das Ligaspiel, was vor ein paar Wochen in Stuttgart stattgefunden hat, als, das kann man gar nicht anders sagen, Sebastian Hoeneß, Edin Terzic ausgecoacht hat. Ob das nochmal so passiert, bleibt offen. Sicher wird sich Edin Terzic was überlegen für dieses Spiel. Ich bin mir auch sicher, dass er nicht mit der Elf auflaufen wird. Das war ja damals beim Bundesligaspiel dieselbe Mannschaft, die zu Hause Newcastle geschlagen hat. Ohne Reus, ohne Mahlen und so weiter. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Also da wird schon eine durchaus andere Elf bei Borussia Dortmund auf dem Platz stehen. Und trotzdem, wenn du, Achtung, 3 €, aber wenn du im Pokal weit kommen willst, dann musst du halt so eine Mannschaft wie Dortmund auch mal schlagen. Und dann schlage ich sie lieber zu Hause im Achtelfinale als irgendwie auswärts im Viertelfinale. Und deswegen, hey, her damit, her mit den Dortmundern.
Auf welchem Spieler liegt dein besonderes Augenmerk, Christian?
Ja, da blicke ich tatsächlich auch nochmal auf das Ligaspiel zurück. Oder generell auf die Leistung der vergangenen Wochen. Das ist Gregor Kobel, der, wie ich finde, der Borussia in den vergangenen Wochen schon ein paar Mal den Allerwertesten gerettet hat. Oder auch in Spielen, die sie verloren haben, noch der beste Akteur war. Bundesligaspiel in Stuttgart müssen wir nicht drüber reden. Hält ein Elfer, ist auch noch ein paar Mal im ersten Durchgang teilweise aberwitzig oft zur Stelle. Hat jetzt aber auch in der Champions League wieder in Mailand einen Elfmeter von Olivier Giroud gehalten.
Ja,
also auf den Elfmeterschießen würde ich es nicht ankommen lassen, zwingend, wenn ich ehrlich bin, auch wenn mit Alex Nübel natürlich auch ein super Tor beim VfB im Tor steht, aber ich würde es jetzt darauf nicht ankommen lassen, vielleicht auch mit Blick auf die letzten Elfer des VfB in der Bundesliga. Gregor Kobel ist schon so einer, echt, der Er hat, also Gregor Kobel kennen wir aus VfB-Zeiten. Wir haben ihn ja begleitet, auch schon im Podcast-Stadt. Da war er hier auch in der zweiten Liga und so weiter. Und selbst da war er schon sehr, sehr oft einer der besten Akteure auf VfB-Seite. Und Gregor Kobel hat echt nochmal Schritte gemacht zu einem, wie ich finde, Weltklasse-Torwart mittlerweile. Er ist für mich ist er momentan der beste Torwart in der Bundesliga. Und das ist natürlich einer, den du halt auch erstmal überwinden musst. Da wird es dann vor allem auf die Offensive ankommen, echt präzise zu sein und ihn nicht warm zu schießen, wie sie es schon in der Bundesliga gemacht haben.
Den Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, der wird Gregor Kobel ganz sicherlich nicht warm schießen, denn der schießt aufs andere Tor. Das ist Jamie Bino Gittens.
Oh ja.
Habe ich mir eigentlich aus ähnlichen Gründen aufgeschrieben, wie ich mir vorhin auch den Justin Ginma aufgeschrieben habe, denn er ist auch so ein Energizer, so ein unfassbar energetischer Spieler, der entweder von Beginn an oder auch von der Bank kommend einer Mannschaft super viel geben kann, der in der Lage ist, seine 1-zu-1-Duelle der eins nach dem anderen zu gewinnen, der ja auch so ein Stück weit schwer zu greifen ist für jemand, der nicht diesen Speed und diese Athletik hat, wie es er eben mitbringt und der auf Sicht zum spielentscheidenden Mann für Dortmund werden kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn der in diese Entwicklung weitermacht, wird das bald ein Spieler sein, der einen Status erreicht, die ein Marco Reus hatte oder die ein Mario Götze früher hatte oder Shinji Kagawa. Ja, das sind Jungs gewesen oder immer noch, die Dortmunds Spielentscheider waren. Und da kann Jamie Bino Gittens hinkommen und deswegen ist er mein Spieler, auf den es besonders zu achten gilt in dieser Partie.
Hat zuletzt auch echt viele wichtige Tore geschossen schon für Dortmund. Also,
das ist richtig, ja. Er hat gerade eine sehr gute Phase, kommt noch dazu, ja.
Ja, definitiv. Auch das werden wir für euch natürlich beobachten und in der nächsten Woche auf beide Spiele zurückblicken. Also sowohl auf das Bremen-Spiel als auch auf das Dortmund-Spiel und dann vorausschauen auf den Knaller gegen Bayer Leverkusen, der dann ansteht. Es sind Festwochen beim VfB und Fest ist so ein bisschen das Stichwort, denn das große Fest Weihnachten rückt auch ein bisschen näher und dementsprechend auch die Zeit so ein bisschen innezuhalten und auch für andere da zu sein.
Richtig. Und deswegen spielen wir euch jetzt einen kleinen Take ein, nämlich den von Gerda Mamers, das ist die Geschäftsführerin oder die Vorsitzende von Zuhause Leben e.V. Zuhause Leben e.V. ist eine Initiative, ein Verein, der sich um vor allem ältere, alleinstehende, alleinlebende Menschen kümmert und ihnen eben ein Stück weit versucht zu helfen, dass sie sich nicht ganz so alleine fühlen, wie sie vielleicht manchmal sind. Die wiederum, diese Zuhause Leben e.V. Leute, bekommen in diesem Herbst, Winter Unterstützung von der Initiative Gehelfen 0711. Das ist, kennt ihr noch aus Corona-Zeiten. Das ist vom Schwarmsturm initiiert. Und wie das alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt und worum es da geht, erklärt euch jetzt Gerda am besten selbst.
Zuhause Leben in 3 Sätzen. Können auch 4 oder einer sein.
Also, Zuhause Leben ist 2012 gegründet worden mit dem Hintergrund, Menschen, die alleine leben, wenig soziale Kontakte haben, zu helfen, zu unterstützen in der Beratung, egal welcher Art.
Wie kommt Schwabensturm darauf, zu Hause Leben zu unterstützen? Beziehungsweise wie kamt ihr denn zusammen?
Ja, wenn ich ehrlich bin, das weiß ich selber gar nicht so genau. Wir wurden angeschrieben von Initiatoren vom Ultraschwabensturm 02, ob wir daran interessiert wären, ein Sponsoring mit denen zu machen in der Weihnachtsaktion. Und dann haben wir uns erst einmal kundig gemacht, wer sind die? Und ja, und dann sind wir zueinander gekommen, haben uns kennengelernt und ja, und jetzt sammeln die das Sponsoring der Heimspiele und der Spiele auswärts für unseren Verein. Jeder erlöste Euro von dem kommt uns zugute.
Was macht ihr dann mit den Erlösen aus dem Verkauf?
Naja, als erstes einmal sind wir für jede Spende dankbar. Und wir wissen ja nicht, was bei der ganzen Aktion bei rauskommt. Aber so wie wir recherchiert haben, sind in den letzten Jahren ja schon recht größere Summen, das sind ja 5-stellige Beträge, zusammengekommen. Und das werden wir natürlich einsetzen für die Vereinsarbeit, denn wir haben ansonsten keinerlei finanzielle Unterstützung von irgendwelchen behördlichen Institutionen für Projekte, die wir umsetzen und die wir gerne angehen wollen. Für Stuttgart.
An diesem Wochenende läuft die Aktion im Stadion definitiv noch. Das heißt, wenn ihr dort seid, könnt ihr am Stand vom Schwabensturm in der Kurve, glaube ich, noch diesen Adventskalender erwerben, dessen Erlöse komplett an den Verein gehen. Ihr könnt aber auch den Verein selbst direkt unterstützen. Wir packen euch alles in die Shownotes, was ihr dazu wissen müsst. Und wenn ihr sagt, ich will helfen, aber ich will vielleicht woanders helfen, dann haben wir auch noch was für euch, nämlich die Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten. Ihr erinnert euch vielleicht noch, letztes Jahr haben wir einen speziell im Mein VfB-Stil designten Sneaker versteigert. Der hat so um die 400-450 Euro gebracht und auch diese Einnahmen gingen damals, glaube ich, an die Aktion Weihnachten. Wir haben auch schon Stelb unterstützt. Diesmal wollen wir auf unsere eigene Aktion hinweisen. Die Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten, zu denen Mein VfB gehört. Auch da blenden wir euch oder packen wir euch in die Shownotes alles, was wichtig ist. Auch da könnt ihr euch mit ein paar Euro 50 beteiligen, könnt geben, was ihr zu geben bereit seid, was ihr geben könnt, um eben eine tolle Aktion zu unterstützen, die an Weihnachten zu dieser speziellen Jahreszeit Menschen hilft, die es nötig haben.
Und dann gibt's auch noch die Aktion der Stuttgarter Zeitung, Hilfe für den Nachbarn. Auch das packen wir euch alles rein in die Shownotes, und dass ihr dann einfach den kompletten Überblick habt und euch vielleicht auch selbst entscheiden könnt, wo ihr vielleicht helfen könnt, möchtet. Und wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Und wie gesagt, Philipp hat's gesagt, Samstagabend im Stadion die Fans sammeln für einen guten Zweck.
Wenn ihr uns helfen wollt, also uns ganz speziell, Christian, mir, all den Kollegen, die mit uns rund um dieses Mein VfB-Thema hier zusammenarbeiten, das sind nämlich ganz schön viele, dann lasst uns einen Like da, abonniert unseren YouTube-Kanal, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, kommentiert, was das Zeug hält, schreibt uns eine E-Mail an info@meinvfb.de. Alles das hilft uns weiter, bringt uns nach vorne, macht uns ein Stück weit auch irgendwo stolz, dass es euch da draußen gibt, die uns so interessiert verfolgen und immer wieder auch eigene Einwürfe zu bestimmten Themen habt. Das ist jederzeit gern gesehen, auch wenn es manchmal heißt, wir sollen das Drecks Englisch lassen, das ist vollkommen okay. Ja.
Das ist auch gut, das nehmen wir, das ist ja auch wichtig, ne? Auch ja, für uns klar, tatsächlich auch. Ich finde das gut.
Insofern.
So ganz kriegt man es aus uns nicht raus, aber
es
naja.
Es ist bald Winter, Weihnachtszeit, lasst ein bisschen Liebe da, gerne auch bei uns.
Da freuen wir uns und wir freuen uns vor allem auf die verrückten Wochen, auf den wilden Dezember beim VfB Stuttgart mit den vielen, vielen Top-Begegnungen. Und wünschen euch dabei viel Spaß. Hören uns wieder nächste Woche und sagen Ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.